die höchste Form eigentlich des Frictional Shopping, die wir heute kennen, die Amazon Go auch so 2016 gemacht hat, das sind die Grab-and-Go-Stores. Sie sind definitiv, um jetzt schon in der Einschätzung zu kommen, eher in einem Teststadium nach wie vor in Deutschland. Es gibt keinen, der ausrollt. Die Rewe hat 6 Stores, auch teilweise unterschiedlich konfiguriert in dem Bereich, aber es gibt keinen, der wirklich in der Ausrollphase schon ist. Was nicht bedeutet, dass es denkbar wäre, Czapka in Polen hat über 60 solcher Stores und es stehen nach wie vor auf der Welt ganz viele Stores.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Professor Dr. Stefan Rüschen war bei uns, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Mit Stefan haben wir über den Lebensmittelhandel der Gegenwart und Zukunft gesprochen und vor allen Dingen darüber, welche Rolle Smart Stores dabei spielen. Dass Smart Store nicht gleich Smart Store ist, hat uns Stefan eindringlich an verschiedenen Konzepten aufgezeigt. Wir haben gemeinsam diskutiert, welche Barrieren beim Betrieb zu überwinden sind. Und vor allen Dingen sind wir der Frage nachgegangen, welche Smart Store-Konzepte denn Zukunft haben. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Professor Dr. Stefan Rüschen ist bei uns. Hallo Stefan, grüße dich.
Ja, hallo Kai, schön bei euch in Köln mal zu sein.
Stefan, ja, toll, dass du Zeit für uns findest. Du bist Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, hast aber natürlich, und ich glaube, das ist ja da schon qua Amt fast schon Voraussetzung, du hast ja auch einen Handels-Background. Was sollte man über dich wissen, bevor wir in Medias Res gehen?
Ja, ich bin jetzt seit fast 12 Jahren schon Professor für Lebensmittelhandel an der DHBW in Heilbronn und habe aber vorher im Handel gearbeitet, vor allem bei Metro Cash & Carry, da im In- und Ausland, in verschiedenen Funktionen, Einkauf, Marketing, Unternehmensentwicklung, auch in der europäischen Verantwortung. Also ich habe immer nur Handel gemacht, davor noch Tengelmann Unternehmensgruppe, als es noch gab. Ist natürlich schon eine sehr lange her, bin auch nicht mehr der Jüngste. Also beruflich gesehen ist meine Leidenschaft einzig und allein Handel und da auch vor allem Lebensmittelhandel. Non-Food-Handel ist nicht so ganz meine Welt, sondern Lebensmittelhandel.
Wir steigen also heute auch tiefer in den Lebensmittelhandel ein. Das ist eine besonders lohnende Kategorie, weil ja mehr als ein Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes entfällt ja auf die Lebensmittel. Und wir alle brauchen es ja auch tagtäglich. Deswegen die Frage, Stefan, vielleicht gehst du ja auch selber Lebensmittel einkaufen und delegierst das nicht in der Familie. Wie war denn so dein letzter Lebensmitteleinkauf? Gutes Einkaufserlebnis?
Ja, wir kaufen alle Lebensmittel ein. Also weder, dass ich es meiner Partnerin, meiner Frau wegnehme, noch dass ich es an sie delegiere, sondern wir machen es häufig auch sehr, sehr gerne gemeinsam. Tatsächlich, das letzte war ein Lebensmittel und das tatsächlich mit gepaart mit Non-Food, sehr positives Erlebnis. Ich wollte bei einem Discounter die Sneakers kaufen, die er als Werbeeimerartikel, Non-Food-Artikel hatte und meine Schuhgröße war ausverkauft. Und dann habe ich einen Mitarbeiter gefragt, ob noch was im Lager wäre und habe wahrscheinlich natürlich die Antwort gekriegt, nein. Und dann sagte er, was ich denn für eine Schuhgröße hätte, ob er in der anderen Filiale anrufen soll und fragen, ob die das noch haben. Und da war ich sehr verdutzt, das hätte ich vom Discounter definitiv nicht erwartet und habe gesagt, ja. Und dann hat er das Telefon genommen, hat in der anderen Filiale angerufen, hat gefragt, ob sie es noch haben. Ja, hatten sie, hat mich angeguckt, ob ich innerhalb der nächsten Viertelstunde da vorbeifahren könnte. Dann sage ich ja. Und dann sagt er zum Kollegen, leg die Schuhe zurück, in der Viertelstunde kommt jemand und möchte die Schuhgröße 45 abholen. Das fand ich ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis, weil ich es nicht erwartet habe. Also dieses typische Übererfüllen einer Erwartung in einer Betriebsform, von der man es nicht erwartet. Und das hat mich sehr begeistert. Letzter Einkauf, nicht direkt Lebensmittel, aber ein Discounter. Also schon ein Lebensmittelgeschäft.
Also da sieht man ja auch an dem Beispiel, wie sich Betriebsformen ja dann auch weiterentwickeln, wie sich der Handel insgesamt weiterentwickelt. Ich persönlich finde auch, man sieht das, glaube ich, in keiner Einzelhandelsbranche so stark wie im Lebensmitteleinzelhandel, wie sich Formate auch weiterentwickelt haben. Wenn ich so an meine Jugend zurückdenke damals, da gab es ja noch so Formate wie Spar und Pfannkuchen und Co. Das war für mich immer die Höchststrafe, wenn ich da Samstagmorgen da für meine Mutter dann eben dann zum Einkaufen hier dann auch geschickt wurde. Enge Gänge, Sachen auf Paletten. Ketten, lange Schlangen an den Kassen. Teilst du meinen Eindruck, dass das jetzt eine Kategorie ist, wo wir eine besonders starke Entwicklung jetzt sehen, vielleicht auch aufgrund des Wettbewerbsdrucks?
Ja, auf alle Fälle. Klar, wenn wir beide, vielleicht bin ich wahrscheinlich doch mal deutlich älter als du, aber wir müssen in die Vergangenheit gehen.
Dann zu befürchten, dass das nicht so ist.
Dann kennen wir noch den Aldi, den Montag, Donnerstag, und zwar gar nicht wegen der Werbung, sondern weil das waren die beiden Tage, dass frisches Obst und Gemüse kam. Heute undenkbar. Natürlich kommt jeden Tag bestes frisches Obst und Gemüse, auch beim Discounter. Und da merkt man schon, wenn man zurückblickt, wie sich das unfassbar entwickelt hat, die gesamte Branche. Und das hat natürlich was mit dem Wettbewerb zu tun. Wettbewerb zwischen den Betriebsformen, zwischen Großfläche, Supermärkten und Discountern, und Wettbewerb innerhalb der Betriebsform. Das heißt, ich bin zum Beispiel keiner derjenigen, der Meinung sind, dass wir eine zu hohe Konzentration bereits haben im Lebensmittelhandel. Weil in Wirklichkeit sind es ja nicht vier Unternehmen, die marktbeherrschend sind, im Sinne von Edeka, Rewe, Aldi und Schwarzgruppe, sondern innerhalb von denen sind ja mehrere Vertriebsformate. Also in Wirklichkeit sind es ja eher 10, 12 verschiedene Vertriebsformate, die kämpfen. Und dieser Wettbewerb führt zu Druck des Weiterentwickelns. Und Druck natürlich auch, weil Konsumentenverhalten sich auch immer wieder verändert, die Ansprüche sich verändern, und darauf muss ich eingehen. Also ja, ich würde dir recht geben, das ist eine Branche, die sehr dynamisch sich eigentlich weiterentwickelt. Nicht immer so disruptiv, wie manchmal auf den Bühnen erzählt wird, aber konsequent weiterentwickelt.
Und wenn wir jetzt in die Gegenwart zurückspringen, wir leben ja jetzt doch in einer ganz besonderen Zeit, hier der viel zitierte Polykrisenmodus. Konsumenten, die sehr preissensibel sind, sich nur schwer dann zu Impulskäufen dann auch hinreißen lassen. Was ist so dein Eindruck? Du hast die großen vier genannt. Was treibt die im Moment eigentlich so besonders um?
Ich glaube, das eine ist in der Tat, dass wir eben wahrnehmen, diese hohe Preissensibilität der Kunden und die Konsequenzen daraus, eben Steigerung der Handelsmarkenanteile versus Marken. Einmal treibt rum, wie sieht das denn jetzt eigentlich im nächsten Jahr, im zweiten, im dritten, vierten Jahr von heute aus, dieses New Normal, von dem wir mal gesprochen haben, das ist irgendwie nie eingetreten und niemand weiß das. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir irgendwie so auf dem Niveau, wo wir gerade so sind, so dahin plätschern, was die Rahmenbedingungen betrifft. Und dann ist schon die Frage, welche Bedeutung hat die Marke noch versus der Handelsmarke? Es ist ja ca. 51:49 jetzt zugunsten der Handelsmarke gekippt. Ich mache mal noch eine andere Branche, Bio, mit der ich mich beschäftige. Da ist im Biomarkt, also Bio-Umsatz gesamt, ist der Handelsmarkenanteil bei 66%. Bei so hochwertigen Produkten haben wir 66%. Also es bewegt die Frage, wo geht eigentlich das Sortimentsmix tatsächlich hin? Erstes Thema. Zweites Thema, ganze Thema Digitalisierung. Natürlich reden wir schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten darüber, aber es gibt natürlich Sachen, die dann irgendwann jetzt wirklich richtig kommen oder nicht. Self-Checkout, ein Thema, eine Form der Digitalisierung. Wir könnten als Kunden auf der einen Seite sagen, es ist doch schon überall. Nee, ist es eben nicht. Schon gar nicht vielleicht in der, das sind vielleicht mal 1, 2 Kassen, aber das ist ja ganz anders vorstellbar. Gerade hier in Köln gibt es einen Discounter am Neumarkt, der hat 16 Self-Scanning-Kassen. 16 Self-Scanning-Kassen. Den Handel treibt um. Ist es richtig jetzt, so weit dazu investieren, wie viel Kassen müssen rein, warum müssen die denn rein, wegen dem Personalmangel, daher kommt das, ja. Weil gleichzeitig lesen wir dann aus England Gegenbewegungen, ja, wo in England die viel weiter sind mit Self-Scanning und die jetzt anfangen, das zurückzubauen wieder. Also das treibt den Handel um, wie weit kann ich jetzt bei der Digitalisierung, beim Thema Self-Scanning den richtigen Mix auch finden, um auf einen Seite Personalmangel einzugehen, aber auf der anderen Seite auch darauf, das so zu machen, dass der Kunde es eben auch akzeptiert. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema der Angebotskommunikation, wie es dann im Deutschen formuliert wird, eine große Rolle spielt. Die Rewe hat den Schritt gemacht, auf den Handzettel zu verzichten. Offensichtlich funktioniert es. Auf alle Fälle scheint es nicht unerfolgreich zu sein, dass sie wieder zurückgedreht hätten. Und es treibt natürlich alle anderen auch an, wie sie jetzt eigentlich ihr Mix weiterentwickeln müssen. Wir sehen ja schon lange, dass die Budgets von den haptischen, also von gedruckten Medien zu den digitalen gehen. Das ist jetzt nichts Neues. Aber die Frage ist, gehen weitere auch noch den Schritt, wie die Rewes macht, auf den Handzettel zu verzichten und eigentlich sehr digital zu werden? Und damit komme ich von Hölzchen ins Stöckchen zum Thema Retail Media. Ich glaube tatsächlich, Retail Media ist keine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und hinten wieder rausläuft. Die Sau im Positiven wird im Dorf bleiben, weil es eigentlich relativ logisch ist. Man kann das sagen, schon relativ überraschend, dass das so lange gedauert hat, dass man sagt, Mensch, mit POS, das ist doch der Punkt, wo ich den Kunden informieren kann, beeinflussen kann, darauf hinweisen kann. Und vielleicht sollte ich das nicht nur durch Displays machen, die da rumstehen und die da toll aussehen, sondern vielleicht kann ich es eben auch durch Screens machen. Und ich glaube, da geht es um viel Geld im Positiven, was man generieren kann als Händler, aber auch um viel Geld, weil ich den Kunden dann, das ist Kai gesagt, Thema Impulskäufe werden immer schwieriger. Das ist ein Medium, um Impulskäufe wieder anzuwenden. Lange Antwort auf eine kurze Frage, Kai, sorry.
Ja, Stefan, ich merke, wir könnten tatsächlich mit ganz, ganz vielen Themen jetzt hier die halbe Stunde füllen. Du bist ja nicht nur ein Experte jetzt in Bezug auf Digitalisierung, sondern natürlich auch gerade auf viele strategische Fragestellungen. Super spannend, was du auch zu Retail Media hier sagst. Wir hatten gerade diese Woche hier ja Patricia Grundmann, die du auch kennst, von Obi, hier, die das Thema bei uns beim ersten IFA Media Day dann auch präsentiert hat. Wir haben das auch sehr intensiv und kontrovers diskutiert und wir hatten auch die Rewe dort, die ja, wie du schon richtig sagst, eben in der Angebotskommunikation hier einiges dann auch umgestellt hat. Das sind auch alles super spannende Fragestellungen und zeigt, glaube ich, auch, welche Dynamik im Moment in den Zeiten drin sind. Dynamik natürlich viel getrieben durch Technologie, wie du es auch gesagt hast. Auf der einen Seite Technologien, die kommen, und auf der anderen Seite vielleicht, du hast es gesagt, zum einen die Arbeitskräfte, die ja auch immer knapper werden, die entlastet werden, aber auch natürlich Kunden, die ja gewisse Erwartungen haben, denen wir ja auch mit den geeigneten Technologien Mehrwerte bieten können. Und dann kreise ich jetzt schon unser Thema so ein bisschen ein, was ich heute gerne mit dir in den Fokus nehmen würde, weil ich weiß, in Deutschland bist ja du derjenige, der diese Thematik hier am intensivsten dann auch beleuchtet, die Smart Stores. Du wirst ja mir gleich sagen, wie viele Jahre das schon her ist, aber als wir damals hier die Nachricht aus Seattle bekommen haben, dass der Amazon hier mit Amazon Go so den ersten Store, zumindest den ersten Store, den ich wahrgenommen habe, der hier etabliert hat. Da weiß ich noch, da war so hier das auch, das wird ja nie funktionieren, da wird nur betrogen werden, da kommt der Datenschutz noch dazwischen, das wird technisch nicht funktionieren und. Also man war ja sehr schnell dabei zu sagen, oh, das ist wieder irgendeine Spinnerei. Und was wir ja dann gesehen haben, ist, dass es doch offensichtlich ein Konzept ist, was sehr, sehr interessant ist, was auch sehr, sehr vielschichtig ist und was man genauer beleuchten muss, nicht nur genauer beleuchten, sondern was man dann eben auch, mit dem man experimentieren muss. Das ist ja das, was wir, glaube ich, im Moment auch ganz viel sehen. Und bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht für den Anfang, und wenn ich schon mal hier einen leibhaftigen Professor hier dann auch vor mir sitzen habe, dann ist es wahrscheinlich genau auch die richtige Ansprechperson, um mal so ein bisschen definitorisch an das Thema ranzugehen. Smart Store ist ja jetzt auch nicht Smart Store. Was für Typen gibt es? Und dann können wir ja uns dann der Thematik nehmen, welche Typen sind denn erfolgsversprechend?
Ja, also wir sprechen von Smart Stores 24/7, um es auch ein bisschen von dem normalen Smart Store eigentlich abzugrenzen. Worum es bei uns geht, worum wir uns beschäftigen, ist dann mit Stores, die erstens unbemannt, also ohne Personal betrieben werden, die aus der Logik heraus grundsätzlich 24/7 dann auch betrieben werden können, die in der Regel eine Registrierung des Kunden erfordern am Eingang, sei es auch nur durch Hinhalten einer Girokarte oder Kreditkarte, die in der Regel bargeldlos sind und die in der Regel kleine Stores sind. Sonst habe ich, glaube ich, 5 Kriterien gesagt. Das ist so ungefähr die Gemeinsamkeit all dieser Stores, Betriebsformen, die wir uns angucken. Deutsches Disclaimer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Weil wir haben bei uns auf dem Campus 2 solcher Lösungen seit dem 15. März 2021 stehen. Und wir waren tatsächlich mit der Shopbox, um jetzt zu der ersten Technologie zu kommen, nämlich die sogenannte Grab-and-Go-Technologie, was die Shopbox auch hat, der erste Store in Deutschland. Kann man sich da was für kaufen? Nee, aber man kann es erzählen. Es hat dann, hast du ja Seattle Amazon angesprochen, das war 2016. Es hat tatsächlich 5 Jahre gedauert, bis diese Technologie nach Deutschland rüber geschwappt ist. Mittlerweile gibt es übrigens 17 Stores in Deutschland, die diese Technologie testen. Also bedeutet, ich habe mich irgendwie registriert, habe einen Zahlungsweis hinterlegt, gehe rein, die Kameras erfassen, was ich tue. Ich werde als Strichmännchen werde ich getrackt, die Produkte werden über Bilderkennung erkannt, dann kann ich einfach rausgehen. Fertig. Die höchste Form eigentlich des Frictional Shopping, die wir heute kennen, die Amazon Go auch so 2016 gemacht hat, das sind die Grab-and-Go-Stores. Sie sind definitiv, um jetzt schon in der Einschätzung zu kommen, eher in einem Teststadium nach wie vor in Deutschland. Es gibt keinen, der ausrollt. Die Rewe hat 6 Stores, auch teilweise unterschiedlich konfiguriert in dem Bereich, aber es gibt keinen, der wirklich in der Ausrollphase schon ist. Was nicht bedeutet, dass es denkbar wäre, Czapka in Polen hat über 60 solcher Stores und es entstehen nach wie vor auf der Welt ganz viele Stores. In den USA haben angeblich 75 Stadien auch schon solche Stores, weil die nämlich genau das Problem haben, wie kann ich ohne Personal schnell Leute eigentlich in der Pause durchschleusen, die was kaufen. Also diese Technologie ist aus meiner Sicht für kleine Stores absolut durchaus skalierbar im Sinne von auch profitabel. Ich gehe damit schon ein, bevor ich zu den anderen komme, auf etwas, weil der ein oder andere Hörer wird vielleicht den Amazon, den Artikel über Amazon von ein paar Monaten im Kopf haben, in dem drin stand, dass sie die Technologie angeblich aufgeben. Das haben sie nicht gesagt, haben sie auch nicht getan. Sie haben die Technologie aus den großen Märkten rausgenommen, aus den Whole Food Märkten. Weil das ist nämlich natürlich ein anderer Schnack, ob ich in einer kleinen Box bin oder ob ich irgendwie 20.000 Artikel habe mit vielen Kunden, für die KI eine andere Herausforderung. Aus den großen haben sie es rausgenommen, in den kleinen behalten sie es nach wie vor und wollen es auch weiter treiben. Ich würde mal zur nächsten Technologie kommen, die da eine große Rolle spielt. Das ist tatsächlich Self-Scanning. Und das sind ja die relativ großen Anbieter, sind Tante M, die jetzt Stand heute Anfang November 2024 60 Stores haben. Tante Enso hat 58 Stores und Theo hat 41 Stores. Das sind die drei, die meisten Stores haben. Also das sind Stores vor allem auf dem Land, wo ich reingehe und muss am Schluss die Produkte, die ich aus dem Regal genommen habe, an der Self-Scanning-Kasse selber scannen. So wie ich es vom Supermarkt auch kenne, bezahle dann mit einer Girocard, Apple Pay, whatever, Kreditkarte und gehe dann raus. Da sehen wir über 350 Stores in Deutschland übrigens, die 24/7 unbemannt in Deutschland betrieben werden. Wenn man da jetzt nochmal eine Ebene tiefer einsteigt, dann stellt man fest, aha, es gibt ja vielleicht Kunden, weil das lernen wir natürlich auch, wie die Kunden damit umgehen, es gibt Kunden, die wollen auch Personal haben. Die gibt es tatsächlich, natürlich. Jeder Jack ist anders, wie man ja so schön in Köln sagt. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Wir müssen mal verstehen, wie groß sie sind und ob wir sie adressieren wollen oder nicht. Und für solche Zielgruppen, die noch Personal haben wollen, gibt es eben auch eine Lösung, indem man eben sagt, naja, man macht das hybrid und zu gewissen Zeiten bietet man Personal an. Tante Enso macht das beispielsweise sehr konsequent, dass sie vormittags immer so 3 Stunden Personal haben. Tante M nicht, die haben eher gar kein Personal. Also auch unterschiedliche Subbetriebsformen oder ausprägende Konzepte entstehen dann. Und dann kann ich dem auch Rechnung tragen. Warum sind eigentlich diese Stores auch entstanden? In dieser Vielzahl sind eben auf dem Land, wo keine Versorgung mehr ist. Also bei so Dörfern mit bis 2000 Einwohnern gibt es nichts mehr. Und dort sind die und können erfolgreich betrieben werden mit relativ wenig Umsatz. Ja, wir reden da nicht, dass da 10 Millionen Umsatz pro Jahr gemacht werden. Wir reden von Umsätzen, die eher im Bereich 300.000 bis 500.000 Euro pro Jahr pro Store sind und nicht pro Woche, pro Monat. Aber da eben die Personalkosten sehr, sehr gering sind, auch alle anderen Betriebskosten, kann man das tatsächlich profitabel machen. Kai, was wir auch noch mit reinnehmen, das sind sogenannte geschlossene Lösungen. Und zwar die, wo ich hingehe und über ein Terminal bestelle und dann wird über eine Robotik kommissioniert. Das gibt's auch, gibt's tatsächlich auch 42 zählen wir in Deutschland, die das machen. Hat ein bisschen den Nachteil, dass Kunden lieber am Regal gehen und was rausnehmen, was sehen. Da kann man sich leichter orientieren, wenn man am Terminal irgendwie etwas auswählen muss. Aber auch das ist eine Möglichkeit, weil natürlich geschlossene Lösungen, wie beispielsweise von Latebird sind, Diebstahl ist da unmöglich. Da müsste man schon mit der Brechstange reingehen oder mit in Luft sprengen. Diebstahl ist da unmöglich und das ist natürlich der Vorteil von solchen geschlossenen Lösungen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema auch Technologien. Wir haben Self-Scanning und das hat er ja schon gesagt, das Thema ist technologisch so interessant. Wir haben einmal dieses Grab-and-Go, KI, wir haben Self-Scanning und wir haben sogar nur App. App-Scanning kennen wir auch. Es gibt auch gerade Direktvermarkter, die gar keine Self-Scanning anbieten, sondern als Kunde registriere ich mich und muss mit der App komplett alles machen. Bezahlen, Self-Scannen geht überhaupt gar kein Problem. Wird verwendet und RFID, Kai, kannst du dir vorstellen, RFID ist in Food angekommen. Meine Historie ist, wir haben das bei der Metro versucht, 2010 glaube ich. Ergebnis war toll, RFID bei Food, die Tags, jeder Produkt, Nachverfolgbarkeit, fantastisch. Wird in Food niemals kommen und haben das Thema ein für alle Mal begraben. Aber totgesagte leben länger, RFID kennen wir ja mittlerweile im Non-Food, Decathlon, Zara und so weiter. Da ist es jetzt gang und gäbe. Und jetzt im Food bei solchen Smart Stores auch, nämlich Metzger, die verwenden bei solchen unbemannten Stores RFID-Tags, die ich dann wie bei Decathlon in einen Schacht reinlege, dann werden die Produkte erfasst und dann kann ich sie bezahlen. Und warum kommt RFID im Food aus dem Grab heraus plötzlich? Das liegt daran, was ist ja der Vorteil vom RFID-Tag? Er hat eine eindeutige Identifizierbarkeit. Und das ist bei Fleischwurst, wo ich extrem kurze Haltbarkeiten habe, wertvoll, per Knopfdruck zu wissen, welche Verfallsdaten ich noch im Laden habe. Und außerdem sind die Produkte, also wenn ich irgendwie so, muss der Metzger seine Produkte eh verpacken und dann kommt der RFID, kommt direkt aus dem Drucker mit raus. Also sprich den Aufwand, den wir sonst als Händler scheuen, den hat er eigentlich gar nicht. Und plötzlich gibt, glaube ich, mittlerweile 30 von den Boxen, wo Metzger RFID einsetzen. Ist das nicht fantastisch, eine Technologie, die wir alle begraben hatten oder viele zumindest? Ich war einer davon. Ist auferstanden, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, und wird jetzt angewendet. Irre.
Ja, das ist in der Tat spannend und verleiht einem ja auch einen gewissen Optimismus. Ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern. Wir hatten hier ein schönes Projekt auch zusammen mit Gaffel hier gemacht, wo wir gesehen haben, welche Potenziale bietet denn RFID in der Lieferkette, um die Lieferkette dann auch zu optimieren. Da ist ja auch eine Menge Musik drin. Ich erinnere mich dann aber auch an die Diskussionen, die damals rund um RFID geführt haben. Vielleicht sind die manchmal auch ein bisschen ähnlich zu denen, die wir jetzt beispielsweise beim Thema KI ja dann auch führen. Da kam gleich der Datenschutz, also was ist dann, wenn ich mit diesem RFID-Tag, der ja auf meinem Sakko dann auch drauf ist, was ist mit den Daten, kann ich da noch zurückverfolgt hier werden? Da waren ja auch Themen dabei, die vielleicht hier so eine doch eine große Technologie-Skepsis hier dann auch befeuert haben und dann sagen, ah, das ist irgendwie komisch und möchte ich nicht haben. Und vielleicht sehen wir das ja so ein bisschen. Wir hatten ja auch hier in unserer Schwerpunktstudie von Professor Reinhardt, der IFA-Förderer, im Jahr 23, auf die wir dann auch in den Shownotes dann hinweisen, haben wir uns ja auch befragt zu dem Smart Store-Konzept hier der Rewe hier dann auch in Köln und haben festgestellt, dass das Bild gar nicht so einheitlich war, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Das ist doch super. Das ist natürlich endlich eine Technologie, die mein Problem löst. Ich habe früher immer gesagt, Smart Mobile Payment löst für mich ein Problem, was ich nicht habe. Also wenn ich irgendwann mal an der Kasse dran bin, dann kann ich bezahlen, weil ich auch andere Zahlmöglichkeiten habe. Mein Problem ist, ich möchte nicht an der Kasse stehen. Und dieses Problem wird ja durch diese Grab-and-Go-Technologie ja wunderbar gelöst. Da würde ich sagen, das ist super, das sehen alle so. Wir sehen aber, und ist das vielleicht auch eine Bremse, neben anderen Bremsen, auf die wir zu sprechen kommen, dass doch die Konsumenten häufig dann doch gewisse Ängste haben mit diesen neuen Technologien. Doch, dann müssen wir da auch Barrieren überwinden.
Definitiv. Und es ist eben, komm nochmal zurück zu jeder Jack ist anders. Wir haben eben nicht diese 100-prozentigen Einschätzungen der Kunden. Die gibt's halt einfach nicht. Und das ist auch völlig, völlig normal und auch nicht überraschend. Und gerade bei dem Thema Datenschutz finde ich es, wir haben ja gerade, wenn du ansprichst, die Rewe-Stores oder andere Stores, gibt Leute, die Kameras, ist ja beim Grab-and-Go-Store ungefähr pro Quadratmeter eine Kamera. Also wenn du einen 1000-Quadratmeter-Store hast, sind da 1000 Kameras über dir. Das finden Menschen beängstigend. Es gibt aber auch Menschen, die finden es toll, gerade wenn der Laden unbemannt ist, weil das ist für die ein Schutz. Die sagen, da bin ich ja irgendwie geschützt auch, weil da ist ja jemand, der immer guckt. Da werde ich nicht überfallen. Also gibt es sozusagen auf die gucken auf dasselbe, auf Kameras und haben zwei verschiedene Emotionen. Ja, das müssen wir überwinden, beziehungsweise es führt eben dazu, und das hat darauf hat die Rewe ja auch reagiert. Wir haben eben festgestellt, dass diese auch Amazon Go-Logik, nämlich ich kann nur mit der App einkaufen gehen. Die haben nichts anderes zugelassen. Das fliegt in Deutschland nicht. Zu viele Kunden wollen keine App. Das ist nicht mal Thema Datenschutz unbedingt, aber die sind zu faul, wollen das nicht, noch eine App und so weiter. Andere finden das auch spooky, dass ich da aus dem Laden rausgehe und ich habe meine Rechnung noch nicht. Das ist übrigens auch, und Karl Valentin hat mal gesagt, alle Menschen sind schlau, die einen vorher, die anderen nachher. Manchmal denkt man sich, hätte man eigentlich auch vorher wissen können, nämlich, das ist ja ganz komisch, aus dem Laden rauszugehen, nicht zu wissen, wie viel das jetzt kostet. Und dann jetzt mache ich mal ein Beispiel, ich habe vielleicht 50 Produkte gekauft. Wenn es 51 sind, frage ich mich, wie kann ich denn, wenn ich außerhalb vom Laden bin und ich vielleicht erst 10 Minuten später die Rechnung bekomme, wie kann ich denn nachweisen, dass da ein Produkt zu viel drauf ist, dass ich das wiederkriege? Umgekehrt, wenn es 49 sind, bin ich schon aus dem Laden draußen, wie kann ich denn jetzt eigentlich nachweisen, dass ich gar nicht geklaut habe, sondern dass das System da nicht exakt gearbeitet hat? Und das ist ein Kontrollverlust, den manche Menschen, sehr viele sogar, empfinden, dass sie bei solchen Stores einfach rausgehen und erst draußen die Rechnung kriegen irgendwann mal. Und dann muss man es eben anpassen. Und das Rewe hat das angepasst, Netto hat das angepasst. Also die in größeren Läden sind, da haben sie jetzt andere Customer Journeys. Der Kunde kann immer noch an eine Kasse gehen. Der Kunde kann auch an ein Self-Scanning-Terminal gehen und dann werden alle Einkäufe automatisch aufgelistet, die erfasst wurden. Er kann aber auch mit der App ausstecken und kriegt erst draußen die Rechnung. Also wie der Kunde es sozusagen haben will, gibt es verschiedene Optionen. Und das muss man wahrscheinlich zumindest in großen Märkten noch so machen. In kleinen Boxen mag das anders sein. Da kann man sagen, nee Leute, bei aller Liebe, Ich kann da keinen Kassierer mehr hinstellen. Es ist auch 24/7. Das sind auch nur 200 Artikel. Es ist jetzt die Customer Journey. Die es halt nicht wollen, die wollen es dann nicht. Das ist dann halt so. In kleinen kann man das so sehen. In großen glaube ich nicht, dass man sozusagen 30-40% der potenziellen Kundschaft verkraulen kann. Also ich komme nochmal zu deiner Frage. Ja, du hast komplett recht. Wir müssen Dinge versuchen zu überwinden. Und wir müssen uns aber eingestehen, wir werden nicht bei 100% der Kunden es überwinden, dass sie Probleme mit dem Datenschutz haben, dass sie das spooky finden, dass sie das ablehnen. Das werden wir nicht erreichen. Und deshalb wird es so sein, dass wir den allen wahrscheinlich ein Stück weit leider gerecht werden müssen in zumindest mal großen Supermärkten. Wir haben Länder, natürlich gibt es immer wieder Beispiele, die anders sind. Es gibt Länder, wo Bargeld zum Beispiel gar nicht mehr stattfindet. Also wahrgenommen gar nicht da ist, ja. Vielleicht kommt es bei uns auch mal, vielleicht. Wenn wir es aber nur den Konsumenten überlassen, nein. Dann wird Bargeld immer noch eine Rolle spielen. Wenn wir sie mal dazu zwingen, weiß nicht, ob wir das tun würden, wollen und sollten, dann schon. Also es bleibt spannend unheimlich bei Technologien, ja. Wie groß ist die Akzeptanz? Wie kann ich Leute für etwas gewinnen? Aber das Thema Datenschutz spielt tatsächlich eine wesentlich größere Rolle, als es relevant wäre. Du hast das Beispiel RFID gemacht. Wenn der RFID-Tag deaktiviert ist, kann ich überhaupt nichts mehr kontrollieren. Und trotzdem glauben die Leute, dass man sie kontrollieren könnte, wo sie sich rumtreiben, was totaler Quatsch ist. Aber die Leute glauben es. Und damit, das müssen wir managen, ja.
Ja, also da gibt es auch noch viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle zu tun. Ich dachte jetzt auch gerade an die Bilder, in denen wie die dann schön mit den Strichmännchen hier dann auch laufen. Da haben ja Konsumenten teilweise auch ganz andere Vorstellungen, was man dann so alles...
Ja, die haben ganz andere Vorstellungen. Ich meine, der Witz ist ja, wenn du in einen normalen Supermarkt gehst, letztes Mal, als ich bei einem Rewe war, 1300 Quadratmeter, und durfte mit dem Makler ins Marktleiterbüro gehen, weil es da aller Partner war, da war ein Bildschirm, der hat 36 Kameras, nicht um zu gucken, was die Leute... nicht Grab and Go, sondern einfach nur zur Diebstahlüberwachung, 36 Kameras. Also die sind ja sowieso da, deshalb ist echt absurd, dass jetzt plötzlich beim Thema Grab and Go und Strichmännchen die Leute sagen, oh, das ist aber jetzt nicht in Ordnung.
Ja, diese Form von Grab and Go, die kennen wir ja auch noch in Form von Diebstahl-Inventur-Differenzen. Zudem auch ganz spannend mit dem Thema Bargeld. Da müssen wir allerdings in den Shownotes auf die wunderbare Folge an der Handelbar hier mit Pascal Bay hier von unser verweisen. Auch ein richtig spannendes Thema, was zeigt, wie du es ja richtig dargestellt hast, wenn wir warten, bis der letzte Konsument eine Technologie angenommen hat, dann ist es dann auch zu spät für den Anbieter der jeweiligen Formate. Also wir lernen von der Konsumentensicht, ist Hybrid sicherlich im Moment, wo wir noch doch recht große Vorbehalte gegen einige Konzepte haben, ein sehr, sehr guter Weg. Regulatorik, du hast das Thema Datenschutz angefangen, was ich ja schon wirklich grotesk finde bei Regulatorik, ist das Thema Sonntagsöffnungen bei vollautomatischen Stores ohne Personal. Wie siehst du das und wie ist da der aktuelle Stand?
Nein, da kann ich ja keine persönliche Ansicht haben, wie ich es gerne hätte. Also kann ich schon. Sicherlich sind die ganzen Stores eben auch entstanden, weil man der Meinung war, dass man unbemannt sonntags aufhaben darf. Das ist aber eben nicht so einfach. Das Problem ist, dass also ein Store, wo ich reingehen kann, Regale habe, ist eine Verkaufsstelle. Und das ist egal, ob da Personal ist oder nicht. Verkaufsstellen dürfen nach Ladenöffnungsgesetz sonntags nicht aufhaben, sondern freitags. Punkt. Und dann ist ja die Entwicklung, wenn ich die eben kurz erzählen darf, ist Theo als einer der drei großen Anbieter und aus Hessen von Tegut kommend, hatte sonntags die Märkte auf und hatte eine behördliche Genehmigung, dies zu tun. Und da hat die obere Behörde, hat die untere Behörde verklagt und hat Recht bekommen, das war ungefähr im Januar diesen Jahres 2024, dass auf Unterlassung, sprich die Behörde musste dann Theo die Sonntagsöffnung verbieten, weil es Verkaufsstellen sind, auch die auch unbemannt nicht offen haben dürfen, laut Ladenöffnungsgesetz. Dann ist es so, dass sie Hessen ihr Gesetz geändert haben. Das Ladenöffnungsgesetz, mittlerweile darf man bis 120 Quadratmeter unbemannt am Sonntag und an Feiertagen aufhaben. Und daraufhin haben die TOs wieder alle aufgemacht. Also scheinbar ist jetzt die Welt in Ordnung. Ladenöffnungsgesetz Ländersache. Mecklenburg-Vorpommern hat auch 120 Quadratmeter im Gesetz stehen, geändert. Bayern hat einen Kabinettsbeschluss, aber noch kein Gesetz. Das sind 150 Quadratmeter. Alle anderen Bundesländer diskutieren mehr oder weniger im frühen Stadium oder späten Stadium noch rum. Es gibt meines Wissens kein anderes weiteres Bundesland, das geändert hat. Aber, und jetzt wird es eben, weil du gesagt hast, grotesk wird es, glaube ich, ein Stück weit, dass die Sonntagsallianz, nicht dass die Clark, Sonntagsallianz, eine Interessenvertretung aus katholischer, evangelischer Kirche, Gewerkschaften und noch einigen anderen, die eben sich um den Schutz des Sonntags kümmern, das ist auch absolut ehrenwert, gar nicht ins Lächerliche zu ziehen. Und die wollen jetzt gegen dieses hessische Gesetz klagen mit den 120 Quadratmeter. Und die Grundlage dafür ist das Sonn- und Feiertagsgesetz, was Verfassungsrang hat, also ein höherwertiges Gesetz, das Ladenöffnungsgesetz. Und im Sonn- und Feiertagsgesetz steht drin, dass die Tage Sonn- und Feiertag für die seelische Erhebung da sind. Seelische Erhebung, was auch immer das sein mag. Ja, das ist natürlich im Gesetz jetzt nicht genau definiert, was damit mit gemeint ist. Ich würde es jetzt immer mal so erklären, wie mir neulich mal jemand aus dem Ministerium und im Bundesland das klar gemacht hat. Und die haben klar gesagt, wir wollen es ermöglichen, ist aber so gesetzlich so schwierig, Herr Rüschen, weil Teppichklopfen, wenn Sie Teppichklopfen am Sonntag, dann können Sie dafür ein Bußgeld kriegen, selbst wenn Sie niemanden stören. Und das bedeutet eben, dass wenn die Sonntagsallianz klagt, könnte es sein, dass sie Recht bekommt und dass dieses Gesetz in Hessen symbolisch für alle anderen, die vielleicht noch kommen, dann wieder eingesammelt werden könnte. Das weiß niemand. Es weiß wirklich niemand, wie das ausgehen wird. Wäre schön, wenn sie es tun, damit meine rechtliche Klarheit da ist. Warum diskutieren wir das auch, Kai? Warum fragst du das? Nicht nur, weil es irgendwie natürlich grotesk ist, gegen unsere Lebenswirklichkeit ist und so weiter, sondern weil eben dieser Sonntag für diese Märkte, von denen wir reden, die auf dem Land sind, wichtig ist für die Profitabilität. Weil sie sonntags circa das 2- bis 3-fache des Umsatzes machen, von dem, was sie im Durchschnitt Montag bis Samstag machen. Wenn der Sonntag wegfällt, werden die meisten schließen, komplett schließen. Und dann ist das, was so viele wunderbar finden, dass wir die Versorgung auf dem Land wieder verbessern, wird dann in Schall und Rauch aufgehen. Und das, was wir da diskutieren, Kai, ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, virtuell aus der Luft gegriffen. In Österreich hat das Verfassungsgericht die Sonntagsöffnung solcher Stores eingesammelt und das Thema ist im Prinzip in Österreich im Moment tot. Wenn da kein Gesetzgeber in Österreich jetzt irgendwann mal aktiv wird, dann wird es diese Läden, die es alle in Österreich zu einer gewissen Anzahl gab, nicht mehr geben. Die Gefahr ist also sozusagen durchaus auch in Deutschland da. Und deshalb lohnt es sich tatsächlich, über sowas Groteskes, leider grotesk und relevant, zu reden.
Ja, am Ende des Tages geht es ja um Investitionssicherheit auch für die handelnden Akteure, für die Handelsunternehmen, dass sie ihre Konzepte dann eben auch umsetzen können und in der Gewissheit, dass dann entsprechende Businesspläne nicht nur irgendwie Excel oder PowerPoint sind, sondern tatsächlich auch Realität werden können. Da spielt die Regulatorik eine Rolle, hatten wir besprochen. Da spielt natürlich die Akzeptanz bei den Kunden eine ganz zentrale Rolle. Vielleicht noch der dritte Aspekt, bevor wir dann schon nach vorne schauen müssen. Technologie, das Kostengerüst verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Wie reif siehst du diese Konzepte jetzt dann auch grundsätzlich im Vergleich ja gerade, wo wir ja dann auch von den Kosten her und von den Effekten her in einem Wettbewerb stehen bei diesen Konzepten hin zu den bemannten Stores?
Also einige sind sehr reif im Sinne von, dass ich sage, dass man jetzt technologisch von der Customer Experience, was da passiert, was der Kunde machen muss, wirklich in einem Rollout sein kann und auch schon ist. Trifft auf das Self-Scanning zu, das trifft auf das RFID tatsächlich zu, das trifft auf, wenn ich nur ein Handy verwende, trifft es definitiv zu. Beim Grab-and-Go, glaube ich, da muss man schon nochmal irgendwann verstehen, in welcher Konstellation ist das dann wirklich auch profitabel. Und da geht es vor allem um die Frage, sind das kleine Stores und dann geht es auch um Standorte oder sind es eben große Stores? Ich persönlich glaube eher an die kleinen Stores, also an Boxen, wie Czapka das eben auch in Polen macht und glaube dann, wenn wir eine Rechtssicherheit beim Sonntag irgendwann mal haben, dass die dann auch in den Innenstädten kommen werden. Bisher sehen wir relativ wenig Lösungen in den Innenstädten und dann glaube ich aber, dass die Innenstädten kommen. Technologisch reif, definitiv. Das glaube ich, wo alle noch einen Schritt durchaus gehen können, ist beim Thema Sortimentsoptimierung, das Thema Category Management einzuführen in solchen Stores und beim Thema Preispolitik. Was ist eigentlich die richtige Preispolitik? In der Regel machen es eigentlich, weil ja einige da unterwegs sind, die nicht keine Rewe, Edeka oder wie auch immer Hintergrund haben, sondern eher einen anderen Hintergrund haben. Die machen so ein bisschen Pi mal Daumen, 10% teurer als im Einzelhandel. Keine Tankstellenpreise, wäre auch blöd, wäre zu teuer. Aber ein bisschen teurer als am Beispiel Nutella, statt 3,49, 3,69, 3,79. Das ist aber ein bisschen noch eine geschossene Preispolitik. Ich glaube, da lohnt es sich anzufangen zu testen. Inwieweit kann auch Werbeartikel helfen und so weiter und so fort. Also Preispolitik, das gehört noch zur Reife des Konzeptes. Sortimente und Preise immer weiter, immer weiter zu optimieren, wo sie, glaube ich, schon alle auf dem richtigen Weg sind, dass sie verstanden haben, wie kann ich das eigentlich betreiben, im Sinne von filialisiert zu betreiben, ist relativ schwierig. Du hast irgendwie dezentral, wenig Arbeit muss reingesteckt werden, bezahlst jemand, der zweimal drei Stunden die Woche vielleicht kommen soll, kommt da nicht, was ist da mit der Ware und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, ein Franchise-Modell ist wahrscheinlich mit das Beste, was du haben kannst, nämlich du hast einen Franchise-Nehmer, der vor Ort die wirtschaftlichen Konsequenzen seines Tuns und Nichttuns sozusagen auch zu verantworten hat. Und ich glaube, dass wir werden wenig richtig filialisierte Unternehmen sehen, sondern eher Franchise- oder selbstständige Modelle sehen in dem Bereich der unbemannten Stores, zumindest auf dem Land. In der Stadt wird sich's zeigen.
Cool, du hast ja schon jetzt hier nach vorne geblickt. Bevor wir dann nochmal einen Tick tiefer einsteigen, Stefan, noch eine Frage, die an uns oft gerichtet wird, die mit der technologischen Reife zu tun hat. Hast du Erkenntnisse, was mit Inventurdifferenzen ist? Sind diese Stores grundsätzlich, gibt es da höhere Inventurdifferenzen oder ist die Technologie doch so ausgereift, dass sie vielleicht sogar niedriger sind?
Ja, also das hängt tatsächlich Technologie oder wie ich die ganze Customer Journey mache. Es gibt einen, der arbeitet konsequent mit Kundenkarte, braucht eine Kundenkarte. Nachteil, wenn ich natürlich dann als Neukunde vorbeilaufe und nichts ist, dann kann ich da nicht reingehen. Der sagt, kann man natürlich immer nur jetzt vertrauen, dass das, was sie sagen, stimmt, unter 1%. Niedriger am Ende des Tages, wobei man muss fairerweise sagen, dass es ja vom Sortimentstruktur nicht immer ganz vergleichbar ist. Obst und Gemüse spielt nicht so eine große Rolle und auch Wurst, Fleisch, Käse spielt nicht so eine große Rolle in den Läden. Deshalb ist es ein bisschen unfair, wenn man das versuchen würde, 1:1 zu vergleichen, aber trotzdem unter 1%. Ein anderer, der nicht mit Kundenkarte arbeitet, wo ich noch nicht mal eine Girokarte hinhalten muss, ich kann einfach reingehen und habe Self-Scanning, der sagt 4%. Muss man dann, das ist dann deutlich mehr, muss man dann halt verkalkulieren. Also die Wahrheit liegt, dass es irgendwo eine Spannbreite gibt, dass es natürlich auch vom Standard abhängt und dass man einfach sich auch entscheiden muss, wie man mit dem Thema Diebstahlprävention umgeht, ob man die eben so weit treibt, dass man ein bisschen den Kunden daran hindert, einzukaufen. Das ist halt dann eben doof. Das muss man jeder selber entscheiden und ob man es verkalkuliert kriegt oder nicht. Wir haben bisher noch wenig bekannte Fälle von Bandenkriminalität, was wir aus den USA kennen. Das könnte auch daran liegen, dass bisher in den Stores in der Regel häufig kein Alkohol verkauft wird, auch schon kein hochprozentig im Sinne von sehr teuer. Das wird sich aber wahrscheinlich auch im Sinne von Sortimentsentwicklung ändern, weil Alkohol tatsächlich attraktiv ist. Die Alterskontrolle kann man aber regeln. Aber wir haben noch wenige Fälle von Bandenkriminalität, gibt schon auch. Berichtet schon einer, der sagt, wird jetzt doch langsam ungeduldig, weil jede Woche kommen nachts mal 4 Leute rein mit Masken und räumen seinen Laden signifikant aus. Das muss er jetzt irgendwie mal anders lösen und so weiter, weil das natürlich auch nicht wirtschaftlich nicht zu tragen ist. Aber es hält sich wohl nach wie vor in Grenzen. Diejenigen, die sehr richtig dörflich sind, die sagen eigentlich haben sie kein Problem. Weil es gerade bei einem Direktvermarkter, der einen sehr großen Hofladen hat, sagt sie, klar klaut mal einer, aber es ist, sagt sie, nicht nennenswert. Die Leute sind hier ehrlich. Also es hängt am Ende des Tages, Kai, um deine Frage, BWLer, Jurist sagt immer, kommt drauf an, ist aber tatsächlich so. Es gibt eine Spannbreite, aber es gibt offensichtlich Möglichkeiten, dass man das gemanagt halten kann und damit ertragbar und kalkulierbar ist.
Dankeschön, Stefan. Hier dieses Vorurteil, was wir ja am Anfang, kann ich mich noch entsinnen, hier bei Amazon Go, das wird nie funktionieren und ich teste das mal aus und dann kriege ich bestimmt 3 Sachen raus und 1 wird davon nur abgerechnet. Ich glaube, so einfach ist es nicht mehr, sonst hätten wir höhere Differenzen.
Nein, so einfach ist es nicht, definitiv nicht, vor allem in den kleineren Stores ist es nicht. Vor allem weißt du ja, du kannst in dem Sinne ja auch nicht um den klauen, weil du weißt ja gar nicht, ob es jetzt geklappt hat oder nicht geklappt hat. Ja, also versuch doch mal 3 Flaschen Whisky zu klauen in so einem Store. Wenn sie dann auf deiner Rechnung sind, hast du Pech gehabt, musst du bezahlen. Nichts mit klauen, ja. Also das heißt, du weißt gar nicht, ob dieses Klauen in Anführungsstrichen in Grab-and-Go-Stores überhaupt klappt. Und dadurch, dass man jetzt auch geändert hat und sagt, du kannst auch on Screen gehen, da wird ja alles aufgezeigt, das ist, da appellierst du ein Stück weit nochmal an die Ehrlichkeit der Kunden, der dann sagt, naja, aber die beiden Flaschen Wein, die sind ja gar nicht drauf, die scanne ich jetzt noch nach. Dadurch reduzierst du sozusagen die Inventurverluste, die durch Fehler des Systems entstanden sind, nicht durch Klauen der Kunden, reduzierst du damit auch nochmal, glaube ich, signifikant.
Stefan, die Zeit rast. Du hast es uns ja da in dem Fall geoutet, schon ein bisschen älter sind, dass sie sich auch noch an Paulchen Panther erinnern, wer hat an der Uhr gedreht. Das ist leider auch bei uns der Fall, sodass ich schon auf die Zielgerade einbiegen muss. Die Abschlussfrage, wo geht's hin? dir ein bisschen mehr Raum zu geben, würde ich ihn schon mal ein bisschen vordefinieren mit dem Szenario, dem du dann entsprechend widersprechen oder dann auch verfeinern kannst. Woran ich jetzt glaube bei dem Thema sind ja tatsächlich die Stores im ländlichen Raum, um die du auch geführt hast, um tatsächlich Grundversorgung dann auch wieder herzustellen. Ich glaube, das wird ja auch die einzige Möglichkeit sein, gewisse Flächen überhaupt noch rentabel betreiben zu können. Und ich hoffe da auch mal auf ein Einsehen dann auch der Regulatorik, dass das möglich ist. Das ist für mich klar. Dann glaube ich, hast du ja auch hinreichend deutlich gemacht, wenn wir mal so den 5-Jahres-Zeitraum nehmen. Wir werden eine ganze Reihe von hybriden Konzepten sehen, wo wir versuchen, technologieaffinen Kunden hier eine bessere Erfahrung zu bieten und auf der anderen Seite hier dann die anderen nicht abzuschrecken. Und das vielleicht dann kombiniert mit dem Vorteil auch der Unternehmen. Das konnten wir jetzt leider auch nicht weiter vertiefen. Man kriegt ja auch eine Reihe von Daten, wenn man das geschickt macht, dann kann man ja auch sein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und dann ist so der dritte Punkt, und ich erinnere mich, da haben wir ja, und die ECC-Club-Mitglieder unter euch haben den großen Vorteil, sie können den Web-Talk, den wir mit Professor Rüschen hier gemacht haben, vor einigen Monaten zum Thema Smart Stores sich auch nochmal anschauen. Da sind wir ja vielleicht nicht einer Meinung. Ich glaube ja an diese Hochfrequenzstandorte, einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich bin oft hier, wenn ich auf Richtung Gleis hetze, und der Magen knurrt, versucht irgendwo noch schnell was mitzunehmen, sehe dann die Schlangen an den sogenannten Express-Stores und muss dann doch hungrig hier und ohne Einkauf dann aufs Gleis rennen, in der Hoffnung, dass ausnahmsweise mal der Bistrowagen und das Restaurant mit dabei ist. Da glaube ich ja auch dran, dass wenn wir es schaffen mit so Hochfrequenz-Stores mit dem richtigen Sortiment, dass wir da tatsächlich, weil wir die Warteschlangen-Situation, diese ätzende dann hier abbauen können, dass wir da auch ein gutes Geschäft machen können. Deswegen glaube ich auch in diese Hochfrequenzler so als drei Konzepte, von denen ich glaube, so auf einer 5-Jahres-Sicht, die könnten Zukunft haben. Wie siehst du das?
Ja, wenn ich es erstmal einfach mache, Land definitiv, da wird ausgerollt. Hybrid, ja, Hybrid in zwei Elementen. Einmal, dass ich Technologien parallel mache und einmal, dass ich einen Store offen habe, bemannt und zu anderen Zeiten unbemannt. Ja, das sind zwei Unterformen von Hybrid. Da wird vor allem die letzte, nämlich dass ich die Stores, die Öffnungszeiten ausweite ohne Personal, das wird sehr stark zunehmen. Da haben wir noch wenige. Das dritte ist, wo du ja schon gesagt hast, wo wir aus dem damaligen Treffen mit Gewissen nicht ganz einig sind. Das liegt daran, dass du beschreibst den Bahnhof, den Hauptbahnhof. Da sind wir deshalb nicht einer Meinung, weil ich glaube, dass am Hauptbahnhof dann doch so viele andere, bessere Alternativen da sind, wo ich ein frisches Brötchen belegt kaufen kann, wo der Kaffee mir da frisch gemacht wird, ich auch große Auswahl habe, also nicht nur irgendwie einen Bäcker habe, sondern große Auswahl habe, die übrigens auch fast 24/7 verfügbar ist, vor allem auch am Sonntag. Also sprich, da habe ich mit meinem unbemannten Store, mit den Öffnungszeiten, die er da hat, nicht unbedingt einen großen Vorteil, höchstens nachts um 3, wo eh keiner da ist. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Hochfrequenz im Sinne von Hauptbahnhof tatsächlich schwierig ist. Hochfrequenz im Sinne von Fußgängerzone, wo das Food-Angebot so nicht da ist, sondern wo ich von ganz viel Non-Food im Positiven umzingelt bin, das sehe ich dann anders und da sind wir dann wieder dabei. Wir haben also sozusagen Dissens beim Thema der Relevanz für den Hauptbahnhof. Wir haben kein Dissens bei anderen Hochfrequenzlagen, wie dann Fußgängerzonen, wo ich wieder glaube, die Sonntagsöffnung muss aber erst safe sein, damit man die dann da auch öffnen darf. Ich würde mindestens einen vierten Case dazu nehmen, das Interesse der Tankstellenbranche an den unbemannten Stores ist unfassbar groß. Sie haben auch angefangen zu testen. Die Tankstellenbranche ist eine, die ja sehr, sehr schwierig ist, weil sie weiß, dass sie einen Transformationsprozess hat. Sie weiß nicht so genau, wie das Zielbild am Ende ist, geschweige denn, dass sie weiß, wie schnell das Zielbild zu erreichen ist. Unfassbar, unfassbar schwierig. Also ich bin froh, dass ich in dieser Branche keine Verantwortung haben muss, weil ich weiß gar nicht, wie man diese Fragen beantworten soll. Aber was sie wissen ist, dass sie eigentlich unbemannte Stores echt gut gebrauchen könnten. Aus Personalmangel heraus, im Zweifel als Hybridlösung vor allem, ja, zur Kernzeit ist Personal da, außerhalb nicht. Sie wissen, dass sie das eigentlich unfassbar gut gebrauchen können und deshalb ist das Interesse so groß und wenn die mal sozusagen für sich eine Lösung gefunden haben, ist das Potenzial ja riesig. Wir haben, glaube ich, 12.000 Tankstellen in Deutschland. Und dann sind meine über 500 Smart Stores, die wir bisher gezählt haben, nimm mal die 12.000 dazu, sind es ein paar mehr. Ich mache das mal ein bisschen schwarz-weiß. Es gibt aber noch andere, das sind wir quasi bei der vierten, noch andere beim Thema, wo ist ja noch mit Expansion zu rechnen, durchaus in Krankenhäusern, in Hotels, in all diesen bisschen semi-öffentlichen Bereichen, die so ein bisschen geschützt sind, wo irgendwie immer mal wieder eine Frequenz ist, aber irgendwie nicht genug Frequenz ist, um einen Laden bemannt zu betreiben, selbst bis zum Altenheim. Es gibt mittlerweile Kai auch Smart Stores in Altenheimen. Und die Kunden, Kundinnen, die verstehen dann halt und lassen sich vielleicht erklären, wie geht das denn jetzt eigentlich? Oder da kommt der Enkel oder der Sohn, der sie besucht, um dann sonntags was einzukaufen. Also auch in Altenheim. Das heißt, die möglichen Standorte sind tatsächlich dann hinten raus. Da landen wir irgendwie bei 8, 9, 10 Campus, Hochschulen und so weiter und so fort. Gewerbegebiete etc., wo sonst wenig ist. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind tatsächlich sehr vielfältig. So dass, wenn ich einen Ausblick machen würde, dass ich tatsächlich glaube, dass wir sehr viele weitere Smart Stores in den nächsten Jahren sehen werde. Ich werde einen Teufel tun, um eine Zahl zu nennen, weder Anzahl Standorte noch Jahr, weil da wird man irgendwann mal eingeholt, dass man doch damals gesagt hat, und das tue ich nicht. Ich sage einfach nur, es wird weitergehen und vor allem auch, weil ich immer wieder gefragt werde, welche Technologie sich jetzt durchsetzt, dann sage ich, es werden mehrere Technologien parallel eingesetzt. Die heute die dominierendste ist Self-Scanning, glaube ich auch, dass sie bleibt, aber RFID, aber Handyscanning und auch das Grab and Go und auch geschlossene Boxen haben ihre Berechtigung. Wir sehen sie heute alle und wir sehen bisher noch nicht, dass irgendeine Technologie zusammen kollabiert und verschwindet. Ich glaube, dass alle ihre Berechtigung haben, alle Technologien. Wir sehen es ja heute schon und alle werden vorangeschoben. Es ist bisher noch keine kollabiert und verschwunden vom Markt. Aber trotzdem sehe ich, dass Self-Scanning nicht nur heute die dominierende ist, sondern auch in den nächsten 5 Jahren die dominierende Technologie beim Betreiben von Smart Store 24/7 sein wird.
Eins ist also ganz sicher, Stefan, es bleibt spannend bei diesem Thema. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ein super interessantes Gespräch. Dankeschön für deine Zeit.
Dankeschön, Kai.
Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Stefan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Ein echter Handelsexperte mit einem klaren, aber auch differenzierten Blick auf das Thema Smart Stores. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen ganz besonders interessanten Gast aus dem Handel. Dann wird Dr. Saskia Meyer-André bei uns zu Gast sein, Deutschland-Chefin von eBay. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.